Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
Wir stellen uns heute einfach 5 Eingangsfragen.
5 Fragen an.
5, ja. 5 schnelle Fragen an. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have
the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek.
Also, so, Jan.
Hey Robin.
Spät, aber besser später als nie.
Besser später als nie, ja. Sorry für unsere Verspätung. Wir wollten ja eigentlich alle 2 Wochen, aber es war tatsächlich
alle,
ein bisschen
krank. Wir sind immer noch alle 2 Wochen, aber... Ja, aber nicht Dienstag, obwohl wir das ja kürzlich erst auf so einer geilen Website announced haben.
Ja, das ist richtig. Aber wir schaffen das wieder. Es war nur erst, war glaube ich Campingurlaub von Robin dazwischen. Ja. Und jetzt so ein bisschen Krankheit von unseren Kiddies. Aber da habe ich heute noch einen guten Übergang in der Folge. Seht es uns nach. Aber Robin, wir haben glaube ich beide lustige Einstiegsfragen. Ich würde mal würfeln oder wir machen einfach mal schnell virtuell Schnick, Schnack, Schnuck, komm. Wer die erste Einstiegsfrage stellt. Pokémon.
Ich war ungefähr 3 Sekunden lang Schere, was packt der Robin aus Papier?
Robin, überragend. Ich fange an.
Du, das ist aber dieses Kinderpapier, unkaputtbar und kann auch nicht mit Schere zu nehmen.
Robin, alles klar, hau rein. Wie viele Menschen leben derzeit auf unserem wunderschönen Planeten? Wie viele Einwohner hat die Erde?
Was für eine krasse Frage. Gibt es mehr als Leute auf Facebook?
Guter Indikator. Schätz, wie viele Menschen leben auf der Erde? Das ist gar nicht meine Einstiegsfrage.
Ich weiß nicht mehr genau. 5 Milliarden?
Es sind gerade ungefähr 8 Milliarden Menschen.
8 schon? Mhm.
Jetzt kommt die abgefahrene Frage. Wie viele Menschen, also Homo sapiens sapiens, die leben seit 200.000 Jahren, habe ich auch erst gelernt, wie viele Menschen haben bisher schon gelebt?
Witzig, das hatte ich neulich tatsächlich. Oh. Aha. Wo habe ich denn das gesehen? Also die Frage ist eigentlich überflüssig natürlich auf TikTok. Aber auf TikTok hat ja mittlerweile unheimlich viel Wissenschaftsvideos und da war genau das aufbereitet in, ich glaube, es war sogar diese Mindblowing University.
Ah, nein.
Weil der dann gesagt, da hätte ich auch gleich drauf gemacht. Wir waren ja auch neulich schon bei 7 Milliarden. Aber es sind so gut wie gar keine mehr. Es ist nicht sonderlich viel mehr.
Ja, 117 Milliarden Menschen haben ungefähr gelebt. Oder leben jetzt gerade. Also das sind die 8 Milliarden mit drin. 117.
Nee.
Doch, doch, doch.
Bist du sicher?
Ja. Das Video extra nochmal angeschaut kam, ist gestern YouTube-Video von In a Nutshell, der YouTube-Kanal, Wissenschaftskanal. Und was ich da so krass dran finde, du bist ja der Mathematiker unter uns zwei, das bedeutet, dass derzeit 7% aller bisher gelebten Menschen leben.
Ja, das ist krass. Der hatte, glaube ich, in dem Video andere Zeiträume angegeben. Ich glaube, dann vielleicht auch seit der Industrialisierung, weil das Interessante an diesen, an den Gesamtanzahl an Menschen ist, dass die sich total auf die letzten paar hundert Jahre ballt, obwohl es schon seit, also kommt drauf an, also doch, nee, du hast ja gesagt Homo sapiens, ne? Aber das ballt sich halt total auf die letzten paar Jahre.
Seit dem 18. Jahrhundert und dann nochmal seit, ich glaube, 1900, keine Ahnung was. Aber es ist schon crazy, oder? Dass 7% aller bisher gelebten Menschen jetzt gerade im Moment leben. Das ist so crazy, Mann. Schaut euch das Video gerne an. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Ich finde es völlig irre. Sollte aber nicht, um hier, weil wir sind ja der Recruiting-Podcast, sollte euch nicht dazu animieren, das irgendeinem Bewerber zu fragen. Robin, Papier, ja, was ist deine Einstiegsfrage?
Meine Einstiegsfrage war, das passt eigentlich da total gut zu, glaubst du, wir leben in einer Simulation?
Ich muss deswegen so lachen, weil ich glaube, Robin will auf einen TikTok-Video raus,
das er mir Genau, also das hat mich dazu veranlasst, dich das zu fragen und die Frage ist gar nicht so... Die Frage ist nicht insgesamt ernst gemeint, sondern eher mit Recruiting-Background.
Okay, dann sag, also ehrliche Meinung, nein, ich glaube nicht, wir leben in einer Simulation.
Ich glaube das auch nicht, aber das TikTok-Video, das TikTok-Video war ganz witzig, einmal aufgemacht. Ne? Also, es war so ein Stitch-Video, warum glaubst du, leben wir in einer Stitch bedeutet, du, irgendeiner stellt eine Frage sozusagen, es gibt auch noch andere Varianten, aber einer stellt eine Frage und andere antworten darauf. Direkt im Anschluss an das Video und das wird dann ein Video. Und meinte die Frau, ja, also es muss, was hat sie gesagt? Also, durch Gott, das ist so wunderbar wiedergeben. Sie hat gesagt, so, wie kann es sein, dass ein Doppeldeckerbus, wo auf beiden Seiten jeweils zwei Leute sitzen können und in der Mitte ein Gang ist.
Plus eine Treppe nach oben.
Ja, plus eine Treppe nach oben. Auf dieselbe Fahrbahn passen, wie mein kleiner, was hat sie, keine Ahnung.
Ich glaub, Mini oder Fiat oder irgendwie
so. Ja, wo ich das Fenster auf der anderen Seite mit meinem Arm erreiche.
Wie kann es sein, dass es quasi die auf der gleichen Straße sein, oder dass die auf der gleichen Straße fahren können? Das ist einfach nur gut gecodet.
Ja. Genau. Und dieses einfach nur gut gecodet brachte mich zu dieser Frage, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Zielgruppen, die sich mit dieser Frage just for fun beschäftigen. Ja, also es gibt, ich glaube, wir unterschätzen, wir alle suchen derzeit, das merken wir ja auch, total viele Funktionen, die im Bereich Machine Learning sind, irgendwelche Engineers, Data Scientists und so weiter. Und das ist ein bisschen klischeeig, aber ich glaube, es gibt unheimlich viele Subgruppen innerhalb dieser, die sich einfach just for fun mit The Matrix beschäftigen, die Katzen suchen und so weiter. Also das sind so ein paar Dinger, wo ich denke, da kann man sich ruhig noch mal ein paar, also ich habe dann mal geguckt, wie viele das gestitcht haben, das sind halt total viele. Total viele beschäftigen sich mit dieser Frage und jetzt ist die Frage, würde ein Vivi in einer Bank sich diese Frage auch stellen oder stellen sich das über, also die Frau hat, ist doch garantiert eine Coderin, sonst hätte sie das doch nicht gesagt.
Boah.
Okay, es ist ein bisschen sehr weit herbeigezogen, aber weißt du, wir suchen so händeringend, da frisst der Teufel fliegen.
Aber da, ey, du hast eine überragende Überleitung gebracht. Ich weiß nicht, hast du schon mal bei mir drauf gespitzelt, was meine Themen sind?
Nee, habe ich noch nicht.
Ey, pass auf, das passt perfekt. Sag dir Low-Code was? Also low wie niedrig, nee. L-O-W, low code?
Ja, doch. Wir haben doch schon drüber gesprochen, oder nicht? Nee. Also sagt mir irgendwas, aber ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf.
Ich habe tatsächlich einen Artikel gelesen, ich habe ihn leider nicht irgendwie, bin über Instagram draufgekommen und habe den Artikel dann gelesen. Entweder war es von, ich komme nicht mehr drauf, neue Narrative, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Und Low-Code ist tatsächlich so, jeder kann programmieren. Programmiersprache R sagt dir ja sicherlich was. Oder diese Programmiersprachen, wo du einfach nur Bausteine zusammenschiebst. Ja. Das ist Low-Code.
Ah, doch, macht Sinn. Ne? Also zum Beispiel der Spark,
der mit Low-Code programmiert. Sehr schön, ja. Es gibt ja aber auch diese paar Kinderspiele online, keine Ahnung, du musst irgendwie einen logistischen Prozess machen oder du sagst hier, das muss ich wiederholen, damit der diese Steine einsammelt und so. Und das ist auch Low-Code, ja. Ich glaube, man sagt auch Visual Code zu manchen Sachen dazu, dass du es einfach so reinziehen kannst. Und in diesem Artikel ging es darum, dass in den nächsten 10 Jahren 70-80% aller Codes, die geschrieben werden, Low-Code sind.
Das macht doch Sinn. Klingt nicht unlogisch, weil wir ja dahin wandern, dass jeder alles Mögliche programmieren wird.
Ja. Ich fand es schon beeindruckend, muss ich sagen. Ich meine, klar, die 20-30% muss ja auch immer noch jemand programmieren. Ich meine, Low-Code ist ja dann, basiert ja trotzdem irgendwie auf einer höheren Programmiersprache oder irgendwie etwas im Hintergrund. Ich glaube, das wird dann noch schwieriger, weil du halt 70-80% mit Low-Code abdeckst und das dann die breite Masse machen muss. Aber ich fand es schon echt so, wow, 70-80%? So crazy.
Aber ich glaube, wir unterschätzen, dass wir in den nächsten Jahren zum Beispiel wahrscheinlich nochmal eine Vervielfachung des App-Angebotes haben werden. Du wirst ja mit Low-Code, auch kannst du heute ja auch schon total easy irgendwelche 0815
Kurzbefehle auf iOS
Apps zusammen.
Ist ja auch nichts anderes. Ja,
oder das, ne? Also allein schon mit den Kurzbefehlen auf iOS, IFTY, ja.
Ja, das würde ich auch als Low-Code bezeichnen. Ja, krass, hat mich tatsächlich fasziniert. Ich bin mir ziemlich sicher, ich finde den Artikel wahrscheinlich schon nochmal. Ich werde ihn einfach nochmal googeln und packe ihn euch gerne mit rein. Das hat mich auf jeden Fall schon zum Nachdenken gebracht. So. Also mein Denken ist auch immer so, wenn ich jetzt mal noch Zeit habe, irgendwann in den nächsten 3-4 Jahren ist ja mein großer Traum, nochmal programmieren zu lernen. Hat sich nochmal um 3 Jahre nach hinten verschoben jetzt.
Na, Low-Code geht ja sofort.
Ja, es hängt, ja, glaube auch.
Du, es gibt ja auch tatsächlich, das haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass es ist ja auch eine Form von Coding, dass du zum Beispiel mittlerweile Website-Oberflächen skribbeln kannst.
Ja.
Und dann das Geskribbelte, also eure Zeichnung erkannt wird und einfach in Code übersetzt.
Ja.
Und in, visualisiert.
Ja. Ja, yep, das ab. ja, absolut. Ja, Low-Code. Beschäftigt euch gerne mal damit. Schaut mal bei euch im Unternehmen auch, was da die Entwickler da dazu denken und meinen. Ich denke, es war halt eine Aussage, ich glaube, von dem Harvard-Professor, der das gesagt hat. Ich schaue nochmal danach nach dem Artikel. Dann können wir da einen Haken dran machen. Aber apropos visualisiert, ein gutes Stichwort. Ich würde mal so eine kleine LinkedIn-Ecke aufmachen, damit wir auch wieder zum Recruiting-Podcast werden. Ja. Hast du gesehen, was LinkedIn im Newsfeed geändert hat?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Es gibt eine neue Impression oder diese Quick Reaction oder Reaction auf einen Beitrag.
Ach, echt?
Ja, Mann!
Das habe ich noch nicht gesehen.
Und es kommt Funny zurück in unseren Podcast. Aufmerksame Podcast-Hörer kriegen den Kickback zu einer Folge von vor 80 Folgen gefühlt. Ja, es gibt die Reaktion Funny, also ein Smiley-Face, ist so ein blaues Smiley-Face. und ihr könnt jetzt auf einen Post in LinkedIn, im LinkedIn-Newsroom
auch
mit einem krass. Funny antworten. Der Robin sieht das gerade.
Ja, der Robin hat es gerade mal aufgerufen.
Und ich weiß nicht, ob sie es in dem Zuge gemacht haben, aber jetzt, wenn du quasi die Reaktion auswählst, steht dann unten schon als Ghost-Text quasi drin, tell us what's funny about this oder irgendwie so. Also sie machen dann noch so einen CTA, also so einen Call to Action dazu, dass du auch noch was dazu schreibst.
Ja. Alter Falter, weißt du, was dann passiert? Dann können sie auch irgendwann viel besser noch die Reaktion interpretieren, wenn jeder mal schreibt, was er damit meint.
Das ist richtig, ja.
Alter, das ist ja.
Hut ab, da kommt der Datenonkel. Nicht schlecht.
Stark. Da kommt der Datenonkel, der Datenopa mittlerweile.
Da dann natürliche Sprache damit zu verknüpfen, ist natürlich schon mächtig. Wow. Wenn ich nicht drauf komme.
Genau, aber bei Visualisierung und Grafik passt total gut, was ich aufgenommen habe, was wieder weniger mit Rekrutierung zu tun hat und mich einfach nur fasziniert hat. Aber da wäre ja die Frage, ob das Low-Code ist, ne? Und zwar Open AI in einem Wort .com Blog DAL-I. Das ist ein Artikel, den können wir vielleicht auch in die Shownotes einfach packen.
Pack mal die Shownotes.
Der über eine AI berichtet. Das ist die DAL-I AI, die auf GPT-3 basiert. Und dazu haben wir auch schon mal was erzählt. Das ist ein so ein Machine Learning Language Model. Also sozusagen so eine Art, also jetzt mal für die Laien gesprochen, ist ein Baukasten, und den man sich bedienen kann. Und das Krasse ist, dieser AI kann man random irgendwelche Sätze, Worte sagen. Zum Beispiel, die Beispiele in diesem Blog sind Avocado-Sessel.
Alter,
und dann malt er oder kreiert Fotos, die dazu passen.
Alter Schwede, Mann. Ich schaue es mir gerade an, Leute. Macht das
wirklich mega abgefahren.
Das
und jetzt eher Frage 1, und dann brauchen wir nicht fragen, ne? Das ist eine rhetorische Frage, aber das ist ein Baukasten, heißt GPT-3, könnt ihr googeln, gibt auch noch einen HR Tech Talk Podcast dazu. Mhm. Und aus diesem Baukasten erbaut wurde DALL-E. Das ist ja, also du benutzt dann ja, dann brauchst du sozusagen schon vielleicht weniger Kompetenzen, als hättest du quasi das Model entwickelt. Und DALL-E ist halt die künstliche Intelligenz.
Eieieiei.
Also einfach abgefahren, guckt euch das an.
Und du willst, jetzt, einfach du willst diese künstliche Intelligenz quasi jetzt als Recruiter sagen, bau mir mal den perfekten Softwareentwickler CV, der macht es, dann kannst du den Fachbereich vorstellen, dann kannst du sagen so, nee, der kommt nicht, der wollte einfach 120.000 zu viel. Stehst trotzdem gut da, solche Kandidaten ins, im Prozess bekommen zu haben.
Naja, ich fand einfach abgefahren, wie weit die schon, also wie weit künstliche Intelligenz
wirklich
schon
ist. Crazy. Und in dem Beitrag sehe ich gerade, wird noch DALL-E 2, also die Weiterentwicklung, vorgestellt. Hast du den Blog auch angeschaut?
Nee, noch nicht.
Wow. Alter Schwede, was machen die denn da?
Ist ja auf meiner, wie heißt das, Reading List. Das war in den letzten zwei Wochen einfach ein bisschen zu viel.
Wow. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Ansage.
Ja, wir hatten noch tatsächlich auch richtig viel zu tun, unabhängig von kranken Kindern und so weiter. Ja. War einfach auch viel, viel zu schaffen.
Aber dann apropos kranke Sache, dann mache ich meinen LinkedIn-Corner zu Ende.
Ja.
LinkedIn hat was Verrücktes gemacht und hat es wieder mal gar nicht so groß announced. Und wenn man nachfragt, kriegt man auch gar nicht so eindeutige Aussagen dazu, aber LinkedIn hat tatsächlich das In-Mail-Kontingent / die Logik dahinter einfach mal still, klamm und heimlich verändert. Wir haben es tatsächlich nur in den FAQs gefunden. LinkedIn hat für die Volllizenzen, also den LinkedIn Recruiter Volllizenz, als auch das Äquivalent für Dienstleister, die RPS-Lizenz, Recruiter Professional Services, haben sie das In-Mail-Kontingent von früher 150 In-Mails pro Seed auf 1000 In-Mails pro Tag hochgesetzt. Mhm. Robin Schaumer so? Ja, ich habe schon über mehrere Stufen jetzt versucht rauszufinden, warum sie das jetzt so gemacht haben und auch in diesem Ausmaß von 150 In-Mails pro Monat, gut, das war ja ein Kontingent bis dato, das heißt, wenn ich Robin dir eine Nachricht geschrieben habe, hatte ich in dem Moment 149, wenn du mir positiv darauf reagiert hast, also nicht auf die Claim gedrückt hast oder gar nicht geantwortet hast, habe ich quasi die Nachricht wieder gut geschrieben bekommen. Jetzt ist es so, 1000 pro Tag, nicht mehr als Kontingent, sondern einfach 1000 Nachrichten. Jetzt ist die Frage, warum tut das LinkedIn? Ja. Ist die Response Rate mittlerweile so schlecht, dass sie einfach was tun mussten, dass die Recruiter auch handlungsfähig bleiben, sagen wir es mal so? Oder was, weißt du, ich meine, das ist so das Erste, was ich mir gedacht habe. Krass ist noch eine Einschränkung. In den ersten zwei Wochen, wo du eine LinkedIn Recruiter-Lizenz übernimmst, ist dieses Limit nochmal ein anderes. Du hast dann in den ersten zwei Wochen 1000 zur Verfügung. Danach 1000 täglich. So beschreiben sie es dann. Was ich schon echt. What the fuck? So, ich habe das
geliebt. Ja, weil, weißt du, das ist so ein Fall von, wir müssten mal nachstellen, wie man auf so eine Idee kommt.
Ja, also die einzigste.
Das ist so völlig random.
Die einzigste Idee, die ich habe, ist 150 reicht halt den meisten wahrscheinlich nicht mehr aus, um tatsächlich.
Genau, aber warum solltest du auf 1000 hochgehen? Und das am Tag?
Haben sie ihre Ruhe?
Also du,
ich meine, Xing hat schon von jeher 2000 pro Monat pro User, wo ich auch sagen muss, krass, wert, also wow.
Ja, aber 2000 versus 30.000 ist ja auch ein kleiner Unterschied.
Absolut. Vor allem,
Frage ist natürlich, du
und auch bestimmte LinkedIn-Automatisierungslogiken versteht, dann ballerst du halt 1000 Nachrichten in der Woche raus, am Tag raus. Da frage ich mich halt, was das für einen Mehrwert bietet. Ich sehe es super kritisch, super, super kritisch.
Ja, also ich habe mich auch gerade gefragt, denn du tust ja als LinkedIn dann den Nutzern nicht so viel Gutes.
Ja, und damit jetzt auch den Recruitern nicht.
Ja, das stimmt. Und dann hinzu kommt auch noch, dass es gerade Recruiter hagelt. Also die wachsen ja wie Unkraut aus dem Boden.
Ja, super. Also du meinst die gut ausgebildeten?
Nee, ich meine die Personaldienstleister-Recruiter.
Böse. Ich habe heute erst wieder einen zurückgeschrieben, Mann. Eieieiei. Der Bub tut mir aber wirklich leid, weil er ist der Ärmste in dem ganzen Ding. Aber ich finde es halt einfach schade, wenn sie nicht eine Minute mein Profil anschauen.
Dann würde er schon was anderes schreiben, oder was?
Ja, also ich will öffentlich nichts diffamieren oder sonst irgendwas, will ich wirklich nicht. Aber mir zu schreiben, ob man uns helfen kann, unsere offenen Stellen zu besetzen.
Ach so,
ja. Mit einer Standardnachricht ist halt einfach irgendwie so, ja. Also ich schmück's nicht weiter aus und sonst irgendwie, aber es war wirklich, ja, nicht gut, sagen wir es so. Ja, so viel zum Thema LinkedIn. Vielleicht, also gerne, Leute, schreibt uns gerne dazu, was ihr denkt. Lasst da gerne mal in der Diskussion einschreiben. Vielleicht hat auch der ein oder andere eine Auskunft von LinkedIn bekommen. Vielleicht wurdet ihr besser informiert als wir. Lasst es uns gerne wissen.
Talent.com, unser Hauptsponsor, dem müssen wir mal wieder, oder was heißt mal wieder, dem danken wir auf jeden Fall mal wieder in dieser Folge. Ich hatte jetzt für kürzlich erst wieder die Gelegenheit, sie persönlich zu sehen, und ich glaube, sie sind auch auf der Talent Pro, ne?
Nächste Woche ist Talent Pro, ja.
Nächste Woche ist Talent Pro. Können wir gleich noch was zu sagen. Und es hat sich aber ein weiterer Unterstützerin dazu gesellt, und zwar Junges Herz.
Wuhu. Und jetzt, Leute, diese Großes Werbung Applaus. Absolut nicht überspulen. Da kann man nämlich auf jeden Fall was davon lernen. Mats ab.
Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jede Ausgabe ein neues Team. Liebes Grafikteam, ihr seid kreativ, ehrlich und eckt mit euren Ideen sehr oft an. Das wertschätzen wir total. Ihr seid wunderbare Menschen, die jeden einzelnen Tag bunter und spannender machen. Danke.
So, da sind wir wieder.
Na. Eins mit Stern, Leute. Also wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino. Und auch von uns, liebes Kreativteam, macht weiter so.
Ja. Absolut. Und Jakob, eine grandiose Idee.
Ja. Apropos Kreativteam. Team und Kreativ. Hast du die NHL Finals verfolgt?
Nein.
Eishockey Nordamerika. Die Colorado Avalanche haben tatsächlich den Cup geholt. War auch ein Deutscher dabei, der aus Augsburg kommt, Nico Sturm. Aber was mich mehr fasziniert hat, ist, das letzte Spiel war für die Colorado Avalanche auswärts. Und die haben in ihrem Heimstadion eine Technologie verbaut, die mich wirklich umgehauen hat. Hast du es gesehen?
Ach, das warst du, ja doch, das habe ich gesehen.
Mal drauf Alter verteckt, Falter. Damit du siehst.
Yeah.
Was die gemacht haben, Leute, ist, ihr kennt ja so Stadien mittlerweile, wer Eishockey-Stadien kennt, noch besser. Ihr habt in der Mitte meistens so einen riesen Videowürfel. Und einerseits ist da drauf das Spiel gelaufen, also das TV-Bild. Andererseits haben sie auf die Eisfläche selbst quasi die Live-Motion der Spieler projiziert. Das ist, dass ja jeder Spieler ist ja mittlerweile entweder über irgendeinen Tracker oder über auch Smart-Kamera wird der ja abgedeckt, um irgendwelche Kilometerzahlen zu messen und so weiter. Und diese Daten haben die quasi gewertet und haben quasi die Live-Bewegung, das Live-Motion-Bild mit auf die Eisfläche projiziert. Das heißt, ihr konntet auch aufs Eis schauen und habt live gesehen, wo stehen die Leute, wie läuft der Puck, wie läuft das Spiel zusammen, wie war der Spiel. Ist das crazy as hell. Wenn ich packe euch in die Shownotes mal einen Link dazu. Mich hat es einfach, technologisch ist das wahrscheinlich gar kein Quantensprung, aber einfach nur die Idee zu haben, das so zu nutzen. Die haben das Heimstadion einfach das war ausverkauft. Natürlich letztes Spiel sowieso, Chance auf den Meistertitel. Aber das dann so umzusetzen, geil.
Ja, also das ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube auch technisch wahrscheinlich gar nicht so kompliziert.
Null, sozusagen. Weil ich glaube, also, es gibt ja auch
schon nicht, dass wir das könnten, aber
also von, ich meine, die Gorillas haben wir damals damit angefangen, aber ich glaube, gibt es auch von Checo und von ABBA haben wir doch schon mal gesprochen, diese Konzerthalle in London. Aber es war einfach für mich da in diesem Sportsektor war es bisher total unbekannt.
Ja, echt cool gemacht.
Und der Sprung dann, das dann 3D abzubilden, glaube ich, ist, dass das quasi wie ein Videospiel dir anschauen kannst, das ist schon, glaube ich, nicht mehr weit dann.
Genau, es hat mich an das Restaurant erinnert. Kennst du das?
Ja, mit diesem kleinen Chef,
Le Petit Chef. Ja, genau.
Le Petit,
Le Petit Chef, also wo du im Restaurant eben eine Projektion auf dem Tisch hast.
Stimmt. An den habe ich als erstes Essen gar nicht gedacht.
Daran hat es mich erinnert. Und dann fragt man sich natürlich, wie genau passt das immer alles zum Recruiting. Aber es gibt natürlich total viele Situationen, wo ich gerade im Eventbereich oder so oder auf Messen dann doch mal auf solche Ideen zurückgreifen kann.
Ja,
also wenn du Bewerbungsgesprächstisch oder was weiß ich nicht. Also wirklich so einfach die Fülle an Dingen, die es so gibt.
Was ich jetzt zum Beispiel denken würde, wäre zum ich musste jetzt als erstes zum Beispiel dran denken, keine Ahnung, Einblicke in den Fachbereich zu geben, und das erste wäre irgendwie so logistische Prozesse live auf einer Messe darzustellen.
Ja.
Oder so, weißt du, irgendwie sowas.
So, ja, ja, stimmt. So direkt aus der Halle.
Richtig, direkt aus der Halle oder sowas darzustellen. Das fände ich schon auch cool zu sagen. Hey, schau mal, Han, da passiert gerade das, das und das. Oder, ja. Weil da ist ja jetzt auch schon alles irgendwie getrackt. Wenn ich jetzt an die, gut, ich sitze in Ingolstadt, jede zweite Vorlesung bei uns in der Hochschule im Logistikbereich war im Audi-Werk. Da ist ja auf jedem Fahrzeug ist ja irgendwie so ein Tracker, der ganz genau bestimmt, wo ist das Fahrzeug, was wird gerade eingebaut. Die scannen das quasi, die scannen an jedem Arbeitsschritt, scannen die das Werkteil ab, das sie einbauen, und das Fahrzeug, damit irgendwo zusammenläuft, was gerade wo wie mit dem Fahrzeug passiert. Und sowas dann noch irgendwo darzustellen, glaube ich, ist dann auch nicht so schwer. Ja, NHL Finals, an der Stelle nochmal Glückwunsch an die Colorado Avalanche und Nico Sturm aus Augsburg. Ja, habe ich gefeiert.
Ist ja eigentlich Kampfsport.
Ja. Aber ja.
Ich habe noch eine Eingangsfrage, die jetzt ein bisschen.
Du hast noch eine Eingangsfrage.
Ja, heute war ja der Tag der Eingangsfragen. Nicht nur Jan hatte eine, sondern ich hatte auch zwei. Tatsächlich ist es keine richtige Frage. Es ist ein Statement, was ich auf Twitter gelesen habe. Social media is the slang word for current state of Internet. Also tatsächlich bin ich noch bei Internet, verbal. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich in meiner Umgebung sagt auch keiner, ich surfe jetzt in Social Media oder so, sondern ich surfe immer im Internet. Mhm. Aber was sagst du? Was sagst du, wenn du sozusagen recherchierst?
Ja, Internet, ja, tatsächlich.
Ja?
Ja.
Ich habe mich gefragt, ob die neue Generation da einfach, zum Beispiel, es gab früher, das ist jetzt total outdated, aber früher gab es diese lustigen Bildchen mit den Kindern, die dann Papa fragen, Papa, was ist Internet? Mhm. Oh, Internet is that where Facebook is running on.
Mhm.
Es ist so, wurde ja so dargestellt, als würde die Zukunft, das ist auch zum Beispiel witzig, ne? Als würde in Zukunft die Kinder gar nicht mehr wissen, dass es Internet gibt, sondern es ist alles Facebook. Und dabei ist das jetzt schon so überhaupt nicht mehr wahr.
Das ist richtig.
Muss die Kinder ja fast schon erklären, was Facebook ist.
Ja, ist richtig. Aber das ist lustig. Ich glaube, dass es einfach die Sprache von Anfang an ist. Da kann ich noch eine Anekdote erzählen. Mein Papa sagt immer Intranet, weil er kennt tatsächlich das Internet nicht, weil er in der Arbeit haben die halt das Intranet gehabt. Es war halt für ihn so die Anlaufstelle Nummer eins, deswegen für ihn ist immer alles Intranet. So, ja, wenn er einen Rechner hat in der Arbeit, war wahrscheinlich der Browser mit Intranet offen, und wenn der irgendwas geschaut hat, hat er halt im Intranet geschaut. Und deswegen ist es für ihn immer, schaust du im Intranet? Nee, Papa, im Internet. Aber es ist geil, ja. Es ist tatsächlich, ja. Dann finde ich das aber mit Slang gar nicht schlecht, weil, ja, kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht ist es in Zukunft, sagt jeder nur noch Meta oder Web 3.0.
Im Meta. Ich gucke im Meta.
Ja.
Lametta.
Ja, das könnte tatsächlich so das Logischste sein, oder?
Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dachte ich, Social Media habe ich noch nie gehört.
sind wir zu alt dafür, Robin. Eieiei. Aber apropos Social Media, was ist mein Lieblings-Social Network, Robin?
YouTube.
Sehr schön.
Dieses Rentner-Ding. Ne?
Ja, ich liebe es einfach. Und ich muss sagen, ich habe es wieder, es ist, bewahrt halt sich, dass es einfach gut ist. Ich habe zwei YouTube-Tipps für euch da draußen, Leute. Einmal, ich habe euch ja schon mal von Lohnt sich das erzählt, vom BR. Lohnt sich das, abgekürzt LSD, nicht erschrecken, nicht um die Droge, sondern es geht tatsächlich darum, dass der Bayerische Rundfunk immer eine Person, einen Beruf begleitet und zeigt, was derjenige dort verdient und was zum Schluss übrig bleibt, wenn man seine Lebenshaltungskosten abzieht. Und die haben jetzt nochmal einen zweiten Kanal vorgestellt vom Bayerischen Rundfunk, der sich Alpha Uni nennt. Der hat mich tatsächlich so ein bisschen an alte Freunde von uns erinnert. Nicht alt im Sinne von alt, sondern wir kennen die beide schon sehr lange. Watcher Du.
Ja.
So ein bisschen tatsächlich geht es in die Richtung Berufsorientierung. Und die begleiten dort hauptsächlich Studienanfänger beziehungsweise Leute während dem Studium zu einer bestimmten Berufsgruppe, sei es Wirtschaftsinformatik, BWL, VWL und so weiter. Und das wieder mal echt geil gemacht, ja, vom Öffentlich-Rechtlichen, saustark. Alpha Uni heißt der YouTube-Channel. Ich pack's mal euch in die Shownotes. Absolut empfehlenswert anzuschauen. Super spannende Leute mit dabei, super spannende Werdegänge. Zweiter Tipp, ziemlich deep, da werde ich auch noch einen Post dazu machen, ist eine Doku von SWR. Auch da hatte ich schon mal einen Tipp für euch, wo es um das Thema Beteiligung in Firmen und so weiter ging. Ich krieg den Namen gerade nicht mehr zusammen. Kannst du dich noch daran erinnern, wo ich dir von den Zimmerer, von der Zimmerei erzählt habe, die eine Genossenschaft aus ihrer GmbH gemacht hat?
Ganz aber das ist schon eine Weile her.
Ja. Die Doku heißt Mit Kindern an die Spitze, Kids and Trouble, und die begleitet berufstätige Frauen oder berufstätige Mütter. Boah, berufstätige Frauen ist ein bisschen hart. Berufstätige Frauen. Sorry. Mann, jetzt macht das alles kaputt, was ich wirklich ernsthaft meine. Und da muss ich sagen, habe ich zwei, dreimal echt geschluckt. So, wirklich für mich, ihr könnt auch gerne meine Frau fragen, ist es normal, einfach 50-50 es aufzuteilen? Klar, ich arbeite mehr, aber wir versuchen das so gut wie möglich aufzuteilen. Aber was da auch mit beleuchtet wird, Wahnsinn.
Das glaube ich sofort.
Ich will nicht zu viel spoilern, aber eine Anekdote muss ich draus erzählen, weil das hat sich so krass eingebrannt in meinem Hirn. Kurz zum Hintergrund, sie begleiten dort irgendwie 8 bis 10, 12 Mütter. Und ihre paar, zwei, drei mehr, eine zum Beispiel von der Deutschen Telekom, die HR-Vice-Präsidentin, die müsstest du vielleicht sogar kennen, auch jemand von der Deutschen Bahn, die Leiterin Recruiting Südost, keine Ahnung was, eine Chefärztin aus einem Berliner Krankenhaus, nicht dem Charité, und eine Vorständin eines mittelständischen Unternehmens. Und die, pass auf, erzählt die Anekdote, die ist nach der Geburt, nach dem Mutterschutz, hat sie wieder gearbeitet. Und irgendwie 6 Wochen, nachdem sie wieder eingestiegen ist, ruft sie die Personalabteilung an, weil sie hat einfach kein Gehalt überwiesen bekommen. Und sagt so, ey Leute, ich arbeite schon wieder seit 6 Wochen, aber für den letzten Monat ist einfach kein Gehalt gekommen. Dann sagt die Personalabteilung, ja, war auch ein bisschen verwirrend, aber sie haben ja auch, ist ja jetzt Elternzeit, aber wir haben es einfach mal so eingestellt, weil von Ihnen ist kein Elternzeitantrag gekommen. Also, ja, weil ich schon seit 6 Wochen wieder arbeite, ich bin nicht in Elternzeit. Alter, also auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite sagt es natürlich so
total traurig
viel aus, weil ich echt sagen muss, ey, boah, crazy. So, ey Leute, ich arbeite seit 6 Wochen wieder, ihr habt mir einfach kein Gehalt bezahlt. Ja, so, ja, stimmt, weil sie ja Mutter geworden sind. So, weißt du, ich meine, so crazy. Und was dieser Film echt gut beleuchtet, ist so, wir sind noch ganz weit weg von Gleichberechtigung in dem Bereich. Weil bis zu dem, klar, man kämpft immer, sage ich mal so, für Gleichberechtigung bis zu dem Tag, wo Kinder kommen, das sagt die Chefärztin super gut. Ab dem Tag, wo die Frau die Kinder bekommen hat, fallen wir wieder ein Rollenbild von 1800. So, das ist, muss ich sagen, das war sehr einleuchtend. Letzte Anekdote, und sie erzählt dann, das fand ich geil.
Aber das ist schon krass, weil das ist ja, das Problem ist, oder die Herausforderung liegt ja nicht in der Person, die das dann umgesetzt hat, sondern in dem Denkmuster, richtig, was vorhanden ist. Ja. Also das kriegst du ja noch schlechter raus, ja, als
eine Denkmuster einer ganzen Gesellschaft, aber ey.
Ja,
ja. Ja. Aber lustig fand ich noch eine Anekdote von der Chefärztin, so das Chefarzt-Meeting, anscheinend sitzen alle Chefärzte einmal am Tag zusammen, fand bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann das einfach mal hinterfragt hat, jeden Tag von 17 bis 19 Uhr statt. Also für Berufstätige oder für Mutter, als auch für einen Papa, ja, also jetzt dreht es mal um, einfach nicht möglich. Und dann sagt sie halt so einen Nebensatz, das finde ich Wahnsinn. Ja, sorry, ich hab halt um 17 Uhr keine Zeit mehr, mir Brötchen zu schnappen und über den Tag zu sinnieren mit anderen Männern. Recht hast. Ja, finde ich wirklich gut. Schaut euch die Doku an. Ich pack's euch mit in die Shownotes. Mit Kindern an die Spitze. Kids super. In Trouble von der SWR.
Ey, die muss mir tatsächlich auf jeden Fall angucken. Ja. Weil ich habe ja schon gespoilert. Na, so, nee, ist gar nicht drauf. Egal. Auf jeden Fall, ich bastel gerade am Podcast Hub Berlin. Und eins meiner ersten Projekte soll sein, dass ich eine Podcast-Serie mit einer Triple-Mama alleinerziehend mache.
Geil.
Und die ist einfach sowas, also A, ist die eine coole Socke, aber die hat halt auch mal echt krasse Challenges. So,
glaube ich.
Mit drei Kids alleinerziehend. Ich gehe schon am Stock, wenn ich hier 2 Tage meine 3 Kinder allein habe.
Ja, eine davon erzählt auch in der Dokumentation, dass sie tatsächlich ihren Wohnort nach der Grippe ausgerichtet hat, um Wege zu optimieren.
Ja.
Ich sage jetzt mal noch nicht, das war's, mehr sage ich nicht. Schaut euch die Doku selber an.
Ja,
stimmt. Super spannend. Yep. Was macht deine Liste? Ich habe tatsächlich nur 2, 3 Themen, die ich ganz gern ansprechen wollen würde, weil sie sonst wieder.
Wir sind schon über der Zeit.
Ja.
Nee, aber hau raus.
Eine lustige Geschichte, hast du es gesehen? Dann nur ganz kurz, was der BDI-Chef vorgeschlagen hat. BDI ist der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Siegfried Russwurm. Genau. Was er auf den Fachkräfte, was seine Antwort auf den Fachkräftemangel ist, hast du gesehen, was er vorgeschlagen hat?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Wir sollen zurück zur 42-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob er während der Pandemie geschlafen hat oder so, aber ja, geil. Fand ich super lustig. Ich kann euch gerne einen Artikel von der Berliner Zeitung, wo ich das rausgenommen habe, kann ich euch gerne mit drauf verlinken. Überschrift: BDI-Chef will Wochenarbeitszeit auf 42 Stunden erhöhen. Wenn die Babyboomer-Generation in Rente gehen, drohe ein Arbeitskräftemangel. Um gegenzusteuern, sei eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit sinnvoll. Ja, stimmt.
Das ist nicht verkehrt.
Es ist auf so vielen Ebenen lustig. Es ist einfach auf so vielen Ebenen lustig.
Das erinnert mich an einen meiner ersten Kunden, die ich hatte, als ich selbstständig war, der meinte, ey, um mehr zu rekrutieren, dann müssen sie doch einfach nur oben mehr reinschütten.
Ja, ganz weit vorne. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das da draußen diskutiert habt. Lasst es mich gerne wissen. Ja, ich finde es auf vielen Ebenen lustig, aber auf manchen auch traurig. Kann ich auch gerne nochmal eine Anekdote aus meinem Familienleben erzählen, machen wir beim nächsten Mal. Zwei kurze Punkte hinten raus noch. OMR, die Online-Marketing-Rockstars, habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal bei uns im Podcast gehört, sei es über für verschiedene Veranstaltungen oder über Dull und Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber hast du gesehen, die OMR machen gerade über ihren Instagram-Kanal die OMR50. Hast du es gesehen? Hashtag OMR50. Haben sie eine Liste der 50 spannendsten Köpfe im Digital-Business aufgestellt. Fand ich gar nicht unspannend, das einfach mal zu sehen, wer aus Sicht von OMR zu den spannendsten Digital-Business-Köpfen gehört. Ich glaube, ich habe auch 2, 3 Leute gesehen, die auch in deinem Dunstkreis so ein bisschen rumschwirren. Zumindest ein paar so Startups in dem Bereich. Mir fällt jetzt keine Ahnung mehr ein, aber irgendwie habe ich habe ich schon mal im Dunstkreis von Robin gesehen. Super spannend, wenn ihr rund um die Digital Business auch rekrutiert oder unterwegs seid, schaut euch die Leute an, das sind vielleicht Influencer für diesen Bereich. Ja, an das dachte ich sofort. Ich habe mir die Leute immer auf Instagram angeschaut und mal geschaut, wie groß deren Kanäle sind oder wie stark ihr Netzwerk auf Twitter ist.
Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum die 50 machen. Oder andersherum, warum HR 40 macht. Oder ob die Zahl irgendwas zu bedeuten hat.
Böse, vielleicht zahlen 50 Leute dafür. Nein, das ist natürlich böse. Nein, aber ihr findet es unter Hashtag OMR50, also OMR50. Last but not least, wir haben ja schon mal ein paar Mal über NFT, Kryptowährung etc. pp. Hier gesprochen und ist mir was Interessantes über den Weg gelaufen, auch im OMR-Dunstkreis tatsächlich, deswegen passt es zum Abschluss da noch ganz gut dazu. Einer der OMR-Gründer ist ja Philipp Westermeier, ist immer noch mit dabei, aber der zweite heißt, ja, Jan, gut vorbereitet, der Christian Byzer, so würde ich es jetzt aussprechen, BYZA, der Christian war auch einer der Gründer von OMR, war dann lange Zeit bei LinkedIn im Business Development und der hat jetzt eine Plattform gegründet, die heißt CryptoHunt.it. Warum er das in Italien macht, weiß ich nicht, aber gut. CryptoHunt.it. Konnte ich ihn nicht verkneifen, kleiner Witz am Rande. Und ja. CryptoHunt ist quasi ein Learning-Dashboard rund um das Thema Kryptowährung und kostenfrei. Wen das interessiert, schaut euch das mal an. Das Learning basiert auf geschriebenen Text, einfach aus Essays oder Zusammenfassungen und gibt euch auch als Service einen Überblick über alle Kryptowährungen. Wenn das da draußen für euch interessant ist, sei es beruflich, sei es privat, schaut euch das gerne mal an. CryptoHunt.it. Ich fand es super spannend, auch wie sie dieses Learning-Thema dort abbilden und fand den Bezug zu OMR, aber auch zu LinkedIn natürlich spannend. CryptoHunt.it, mein letzter Tipp für euch, bevor es wieder alt ist oder ihr das irgendwo anders gehört habt.
Ja, ja, das passiert uns zu oft.
Ja,
dass deswegen. Wir Sachen auf der Liste lassen und dann ist doch schon wieder alt.
Deswegen.
Genau.
Jo, Leute.
Aber, bevor wir jetzt Schluss machen, nächste Woche Talent Pro.
Oh, sehr gut, ja.
Das Jan ist dann, und ich sind dort.
Lasst mich mal schnell auf den Wecker schauen, weil ich sagen, das ist dann das 5. und 6.
6. 6. 7.
6. 7. Mittwoch, Donnerstag.
Mittwoch, Donnerstag ist die?
Ich bin nämlich nur am
du bist
Mittwoch da.
Am Mittwoch da, ne?
Ich muss meinen Urlaub unterbrechen.
Nice. Genau. Und
nein, gar nicht
mehr. Ja, sonst sehe ich doch, aber sonst sehe ich dich ja gar nicht. Und wir, vielleicht kriegen wir es hin, dort Aufnahmen zu machen.
Ja. Yep. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen.
Genau, und ich glaube, also ich freue mich schon tatsächlich drauf, weil ich gerade erst auf der RC war. Und die RC war großartig im, vor allen Dingen im Sinne von Leute treffen. Einfach wieder in der Realität Menschen zu treffen. Und tatsächlich hebe ich mir das Thema jetzt fürs nächste Mal auf. Aber ich habe es vergessen draufzuschreiben. Ich hatte tatsächlich noch eine Frage des Tages. Ich stelle sie dir jetzt, du kannst bis zum nächsten Mal drüber nachdenken.
Oh Mann. Ich habe sie bis nächstes Mal vergessen.
Oder vielleicht ist es einfach nur eine Diskussionsanregung, die auch in den Kommentaren geführt werden kann. Ne? Also
unbedingt.
Elon Musk wurde ja ziemlich gebasht dafür, dass er wieder alle ins Office beordert hat. Und jetzt kann man das ja auf verschiedene Arten und Weisen sehen. Also ich glaube, das ist einfach nicht so sinnvoll. Es beschneidet zu viel in der Freiheit.
Diplomatisch.
Aber, genau, aber es gibt ganz, ganz viele, die sich nicht trauen, das zu sagen. Aber hinter vorgehaltener Hand sagen, ja, weil die Office-Kultur leidet, wollt ihr nicht doch ins Office kommen? Und eigentlich bräuchten wir mehr Kultur und die Kultur ist am Leiden. Und also es gibt ganz, ganz viele, die sagen, es funktioniert nicht, wenn alle nicht da sind. Weil dieses zwischenmenschliche Interaktion, diese Unternehmenskultur lässt sich in einer komplett virtuellen Welt nicht so gut leben. Und jetzt wäre meine Frage an dich. Glaubst du, das ist ein Kompetenzproblem? Ich spüre das ja bei uns im eigenen Unternehmen. Es macht total Sinn, dass mehr ständig ins Office kommen, weil es geselliger wird plötzlich. Die Leute haben mehr Spaß bei der Arbeit, wenn sie sich nur virtuell nur zu den Meetings treffen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch einfach so eine Kompetenz, weil wir kommen halt alle aus der alten Welt. Wir sind halt gewohnt, dass wir die Kultur so leben müssen oder leben können, wie wir sie leben können.
Ja.
Wären wir nicht dran gewöhnt, könnten wir es vielleicht auch rein online selbst kulturell abbilden. Aber das ist, glaube ich, ein harter Tobak. Ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt.
Ja.
Gerne.
Ich habe letztens mit einem Kollegen dazu tatsächlich haben wir tiefgreifender drüber sinniert in der Mittagspause. Weil wir so ein bisschen über die Generation E-Gamer gesprochen haben und wie die dann natürlich auf diesem Markt.
Ja.
Weil die sind es nicht gewohnt, dass neben ihnen jemand sitzt und zockt.
Ja. Genau, es gibt ganz viele, die können das viel besser zum Teil
in
der Online-Welt, aber es ist halt echt schwierig. Und ich merke halt, je nachdem, was für Mitarbeitende du hast, ist das eine sinnvoller oder das andere sinnvoller? Und die Frage ist, finden die irgendwann zueinander?
Okay. Aber gut. Aber ich kann dir eine Frage noch vorab beantworten. Ich glaube ja, dass hinter dem BDI-Chef Elon Musk steckt. So, das ist jetzt so meine Vermutung zum Schluss. Übrigens, alle zurück ins Office und 42 Stunden.
Also, vor 6 Monaten, wir haben auch drüber gesprochen, in diesem Sommer sollte es soweit sein, Elon Musk wollte den ersten Mikrochip in ein Hirn eines Menschen pflanzen. Now you know.
Jetzt driftet's ab. Geil, Robin. Ja, mega. War eine lustige halbe Stunde, wollte ich sagen.
Ja, die 50 Minuten lang ist, aber das macht jetzt gar nichts.
So, also hört gerne noch in unseren Abspann rein, da hat sich was Kleines verändert. Wer das als erstes raushört und uns als Kommentar schreibt oder als Direktnachricht, ich hau mal wieder ein paar Mützen raus von der grünen 3.
Oh ja.
Wenn ihr noch ein bisschen hinhört und
raushört. Aber der Thorsten hat doch schon ganz viele.
Der vertreibt die mittlerweile als, der ist Europa.
Reseller
EMEA. Thorsten, an der Stelle gute Besserung, der hängt gerade flach im Bett. Gut, Grüße gehen raus. Leute, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, egal wann und wo ihr das hört. Bis nächste Woche auf der Talent Pro.
Ciao.
Das war Zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.